aktuell habe ich da noch ein bisschen Schiss vor, weil natürlich auch da, wenn du spazieren gehst, ist nicht immer eine Toilette in der Nähe. Aber ich habe jetzt bewusst probiert, meine Angst abzulegen, in den Wald zu kacken.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich, in dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Heute treffe ich Christina Spieß, besser bekannt als Kiki. Sie selbst nennt sich Kackfluencerin, denn sie leidet seit über 8 Jahren an einem Reizdarmsyndrom und spricht offen auf Social Media über das, was sonst jeder versucht, heimlich hinter verschlossenen Badezimmertüren zu verrichten. Auf Instagram folgen der 24-jährigen Hamburgerin über 50.000 Menschen. Das Reizdarmsyndrom ist eine der häufigsten Störungen des Magen-Darm-Traktes. Plötzliche Bauchkrämpfe, Durchfall, Verstopfung oder Blähung sind für Betroffene allgegenwärtig. Kiki erzählt, wie bei ihr alles begann, was vielleicht Ursachen der schwer zuordbaren Erkrankung bei ihr waren und wie sie ihr Leben um den Reizdarm gebaut hat. Von Vermeidung, Scham und Rückzug damals hin zu offener Transparenz und viel Selbstvertrauen heute. Ein Weg von Höhen und Tiefen, der selten so ehrlich erzählt wird.
Also es sind verschiedene Typen und ich bin Typ Durchfall. Also meine Symptome sind starke Bauchkrämpfe von jetzt auf gleich. Man weiß nicht genau, wann die kommen. Man weiß nicht den Ausmaß, aber meistens ist es von jetzt auf gleich ganz starke Bauchkrämpfe. Und das Einzige, was dann hilft, ist, auf Toilette zu gehen. Und dann habe ich Durchfall. Also nur so kriege ich diese Schmerzen weg. Da hilft keine Medikamente, da hilft keine Tablette, keine Wärmflasche, nichts, sondern ich muss dann direkt auf Toilette. Und das ist halt das, was den Alltag von Reizdarmpatientinnen so beeinflusst,
ja,
und so schwer macht.
Ich meine, wie hast du das damals gemacht? Oder wie, das ist ja heute auch noch ein Thema, wie bist du zur Schule gegangen? Wie bist du Bus gefahren? Wie hast du dich von A nach B bewegt, wenn du gar nicht wusstest, wo ist jetzt die nächste Toilette?
Damit musste ich erstmal lernen, umzugehen, und ich kann es bis heute nicht. Also beispielsweise Bus und Bahn fahren ist für mich einfach nicht möglich. Beziehungsweise da habe ich noch so eine Angst vor, dass wenn ich mich jetzt ohne irgendwie psychologische Unterstützung oder so in so eine Situation gebe, da drehe ich durch. Also da habe ich jetzt Gott sei Dank halt einen Führerschein und fahre tatsächlich überall mit dem Auto hin. Ich fahre in die Stadt mit dem Auto. Es ist nicht gerade umweltfreundlich, aber anders komme ich halt nicht raus. Oder im Fahrrad geht's auch manchmal, aber so mein Auto ist mein Safe Space. Also ich weiß, wenn ich im Auto bin und mir da in die Hose mache, was tatsächlich noch nie passiert ist, aber nur der Gedanke, dass wenn ich jetzt da sitze und mir in die Hose mache, kriegt's niemand mit, weil ich in meinem eigenen 4 Wänden quasi bin im Auto. Das hilft mir extrem. Aber genau, früher war das schlimm. Also ich weiß noch, in der Schulzeit, da war ich ein halbes Jahr gar nicht in der Schule. Und genau, dann hieß es irgendwann, entweder du musst jetzt in eine psychosomatische Klinik, wo man auch schläft und so, also über Nacht bleibt, entweder du musst jetzt dahin gehen oder du musst in die Schule gehen. Ah. Und dann hat es irgendwann geklappt und dann bin ich in die Schule gegangen, hatte im ersten Halbjahr, das weiß ich noch, 367 Fehlstunden. Also Scheiße. Ich war kaum da, aber hatte Gott sei Dank da wirklich sehr verständnisvolle LehrerInnen. Irgendwie hat es dann geklappt. Also ich habe dann so eine Routine reinbekommen und ich habe das Gefühl, bei Reizdarmpatientinnen tun Routinen sehr gut. Also dass der Darm weiß, um 7 Uhr gibt's Frühstück, um 8 Uhr in der Schule, dann kannst du deinen Toilettengang in der Pause machen. Und ich bin beispielsweise auch in jeder Stunde auf Toilette gegangen, habe aber mich nur vor LehrerInnen getraut, das zu erwähnen. Und vor meinen MitschülerInnen habe ich mich nicht getraut, das zu sagen, außer vor meinen engsten Freundinnen. Aber genau, ich habe immer gelogen. Ich habe gesagt, ich habe Migräne, mir geht's nicht gut, weil natürlich auch viele gefragt haben, so, hey, wieso bist du so oft denn nicht da? Und das war schon ein Struggle am Anfang, damit erstmal klarzukommen in diesen Teenage-Jahren. Also wo man ja, wo sich so viel verändert, wo es alles irgendwie schwierig ist. Und das war schon eine Herausforderung.
Ja, weil es ist ja gefühlt auch alles so ein bisschen peinlich, ne? Also es ist, finde ich, sowieso schon eine Überwindung zu sagen, ich gehe in der Schule groß aufs Klo, wo das vielleicht auch andere mitkriegen, weil du bist ja nicht so in einem abgegrenzten Bad, wo du irgendwie chillen kannst und du weißt, es hört keiner, sondern ich fand immer öffentliche, also was heißt öffentliche, aber Toiletten in der Schule richtig schlimm. Also allein diese Überwindung ist ja da.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste halt, ich hatte so eine safe Toilette, wo ich wusste, da geht niemand hin, weil die war ganz hinten in einem anderen Gebäude. Und da bin ich dann immer auf Toilette gegangen. Aber na klar, es gibt auch immer noch viele unangenehme Momente. Ich meine, jeder kennt die Situation. Man war kacken und dann geht man von der öffentlichen Toilette und dann steht jemand davor und man weiß, oh scheiße, jetzt geht die Person da rein und denkt sich auch nur, boah, die war gerade so kacken, wie peinlich. Aber jeder kennt es. Also warum ist einem das so peinlich? Weil das ist jedem schon mal passiert. Und das ist das, was ich irgendwie probieren möchte zu durchbrechen, dass man sich davor nicht mehr so schämt.
Und ich finde es richtig gut, dass du das machst. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr notwendig, dass wir mal offen darüber reden und dass es vor allen Dingen auch ein Thema wird, was genauso normal für Frauen wie für Männer ist. Weil Männer reden, glaube ich, schon länger darüber, dass sie kacken und freuen sich dann auch mal über eine große Wurst. Und bei uns Frauen ist es so, oh mein Gott, ich muss immer nach Blumen riechen. Und wenn ich einen neuen Boyfriend habe, dann darf ich auch auf gar keinen Fall irgendwie vor dem aufs Klo gehen oder vor dem Pupsen, dass er das mitkriegt, sondern es hat immer sowas Dreckiges und sowas, was man nicht so gerne mit der eigenen Weiblichkeit vereint. Und ich finde, das ist sehr falsch. Und dass ich das deswegen auch so wichtig und gut finde, dass du das auf Insta aktiv ansprichst, aber auch als schöne junge Frau, die gleichzeitig sich ja auch mit ihrem Äußeren beschäftigt, ne? Und du machst Fashion, du machst Beauty, du bist super hübsch. Und endlich mal diesen Kontrast aufzuheben, zu sagen, kacken kann auch ist verbunden mit Schönheit.
Ja, absolut. Erstmal Dankeschön für dein Kompliment. und absolut. Also du kannst dir nicht vorstellen, was ich täglich für Nachrichten bekomme von Frauen, die sagen, ey, ich date gerade einen Typen und es läuft so gut, aber ich traue mich ihm einfach nicht zu sagen, dass ich einen Reizdarm habe. Und das zerbricht mir das Herz, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Weil bei mir mit meinem Freund jetzt, ich habe eine feste Beziehung seit 4 Jahren und das war am Anfang auch so schwierig. Und ich finde es einfach nur schlimm, dass Frauen da so drunter leiden oftmals. Also man kann es nicht generalisieren, aber häufig da so drunter leiden und für Männer das irgendwie so normal ist. Und ich möchte verstehen, woher das kommt, warum das bei Männern oftmals so normalisiert wird. Und der Mann kann einfach pupsen und das ist alles in Ordnung. Und der kann mit seinen Freunden sagen, wie fett er gerade gekackt hat. Aber eine Frau, wenn die sagt, boah Leute, ich bin gerade von der Toilette gekommen, ich habe so hart gekackt, wenn da noch Jungs oder Männer sitzen, dann hat man so das Gefühl, das macht man nicht. Ja. Und das nervt mich. Also ich finde es absolut in Ordnung, wenn eine Person sagt, ich möchte nicht über meinen Stuhlgang reden, das ist einfach etwas Privates, das möchte ich für mich behalten. Aber wenn mir eine Person sagt, also beispielsweise ein Mann sagt, ich darf darüber sprechen, aber du darfst nicht darüber sprechen, das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Also wie gesagt, jedem das Seine. Jeder kann sagen, hey, so ist es echt so, ich möchte es einfach für mich behalten, aber es ist nicht okay zu sagen, eine Frau darf da nicht drüber sprechen, aber ich darf darüber sprechen als Mann, weil ich das eklig finde bei meiner Frau oder so, weil das ist einfach, es geht nicht mehr heutzutage. Ja. Noch nie ging das, aber heutzutage erst recht nicht mehr.
Woran glaubst du, liegt das denn?
Ja, oh, ich habe mir da auch schon viele Gedanken drüber gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das mit der Fruchtbarkeit zu tun hat, der Frau, dass es so etwas Reinliches ist. Ja, dass eine Frau durch Werbung, durch Social Media so als schöne, ästhetische Person dargestellt wird und Kacken, was stinkt, was nicht schöne Geräusche macht, da einfach nicht so zu passt, dass man immer so ein Bild einer Frau haben möchte, die eben sowas nicht macht und bei einem Mann ist das in Ordnung. Ich glaube schon, dass das viel durch Werbung, durch Filme und Social Media, dass das dazu beiträgt auf jeden Fall. Aber vielleicht hast du da ja auch einen interessanten Ansatz, einen psychologischen Ansatz. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht hast du da auch irgendwie einen Ansatz, der das erklären könnte. Vielleicht irgendwie, wie man groß geworden ist oder so.
Warum ist das Thema Kacken ein großes gesellschaftliches Problem und warum insbesondere für Frauen? Das ist eine gute Frage und ich habe mir verschiedene Theorien dazu angesehen, denn so richtig logisch erscheint die Scham vor unserer natürlichen Abgabe aus dem Körper nicht. Kikis Vermutung, dass Sozialisierung und das Bild der Frau in Verbindung mit Reinheit damit zu tun haben könnten, ist sicherlich richtig. Aber ich möchte noch einmal tiefer in das Thema einsteigen. Kaum ein Psychologe hat so viel über das Thema Kacken geschrieben wie Freud. Er benannte sogar eine gesamte Entwicklungsphase des Menschen danach, die anale Phase. Und auch wenn ich kein großer Freud-Fan bin, erscheint es mir trotzdem interessant zu sehen, wie der Kollege zu dem Thema stand. Sigmund Freud sieht die anale Phase als wichtiges Element der eigenen Autonomie und der Lustentdeckung. Der Beginn der analen Phase wird nach Freud mit circa 2 Jahren definiert, nämlich dann, wenn Kinder eigenständig Kot und Urin abgeben und bei sich behalten können. Sie können ab jetzt kontrollieren, was sie loslassen oder eben bei sich behalten wollen. Und sich so auch gegen den Willen der Eltern durchsetzen. Es entwickle sich zum ersten Mal ein Gefühl von Macht bei den jungen Menschen und das sorge für Lust. Freud spricht auch von der analsadistischen Phase. Freud sieht in diesem frühen körperlichen Vorgang, wie auch in anderen, ein grundlegendes Modell für das menschliche Verhalten im Erwachsenenalter. Gelingt es uns nicht, in der analen Phase eine gesunde Balance zwischen Loslassen und bei sich behalten zu entwickeln, würde der Mensch später mit Störungen von Geiz oder Verschwendertum zu kämpfen haben. Auch sei diese Phase wichtig für die Entwicklung eines gesunden Selbstwerts und der eigenen Autonomie. Mag sein oder auch nicht. In meinen Augen bleibt die Frage immer noch offen, warum wir uns so für das schämen, was aus unserem eigenen Körper kommt. Als Kinder lernen wir viel über Abschauen. In der Psychologie nennen wir das Modelllernen. Wenn du als Kleinkind deine Eltern siehst, wie sie sich ins Bad zurückziehen, um das große Geschäft zu verrichten, wirst du dir das unbewusst als etwas abspeichern, das privat ist. Pupsen stinkt und ist eklig oder gehört sich nicht in der Öffentlichkeit oder am Tisch. Genauso wenig wie Schmatzen, Rülpsen oder Aufstoßen. Natürlich zahlen auch solche Aussagen darauf ein, dass wir verstehen, aha, Kacken, Pupsen und Pinkeln und alles, was damit zu tun hat, das macht man nur, wenn man alleine oder im vertrauten Umfeld ist und es ist etwas Störendes und Ekliges. So ist es zumindest in unserer Kultur. In Asien sieht das schon wieder ganz anders aus. Auch die Sprache, die wir verwenden, zeigt, dass es uns schwerfällt, offen über das zu sprechen, was aus unseren Körperöffnungen kommt. In der Serie Sex in the City gehen die Charaktere der Frauengruppe sogar so weit, Pinkeln zu Nummer 1 werden zu lassen und Kacken zu Nummer 2. Es gehört sich einfach nicht, über das zu sprechen. Also überlegen wir uns Codewörter. Das war anscheinend nicht immer so. Noch bis zum 16. Jahrhundert war es normal, sich öffentlich auf der Straße zu entleeren. Gesellschaftliche Konventionen und Benimmregeln haben dann nach und nach den Prozess in den Privathaushalt verschlossen. Dabei wurden sowohl Urin als auch Stuhlgang lange Zeit als Heilmittel verwendet. Heute findet man zwar vereinzelt noch die Eigenurintherapie, aber gerne drüber reden tun wir nicht. Urea in Hautcremes ist nichts anderes als Pipi. Aber auch hier nutzen wir lieber Decknamen, als die heilsame Wirkung unseres Abfallproduktes anzuerkennen. Im Stuhl finden sich sehr wichtige Bakterienstämme, die dein Immunsystem stärken und die sogar für deine psychische Gesundheit mitverantwortlich sind. Dieses Wissen hat man sich in China mit der gelben Suppe zunutze gemacht und Menschen durch die Einnahme fremden, gesunden Kots von vielen Erkrankungen geheilt. Heute holen wir uns das Mikrobiom künstlich in Pillenform. Von außen sauber und rein, innerlich weitaus chemischer und wer weiß wie gut. Die emotionale Abwendung gegenüber unserem Stuhlgang und Urin macht Entwicklung schwer. Das steht fest. Wir schämen uns. Und Scham ist die beste Zutat für Tabuisierung, Stigmatisierung und Stillstand. Scham ist ein Gefühl, das in uns entsteht, wenn wir den Perspektivwechsel lernen. Bei Kindern vermutet man, dass diese Fähigkeit zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr einsetzt. Davor gibt es nur uns selbst als Zentrum. Ich könnte mir vorstellen, dass Mädchen und Frauen sich noch mehr schämen, das übelriechende und schmutzige Etwas aus dem Po anzunehmen, weil wir immer wieder daran erinnert werden, sauber sein zu sollen. Und zwar nicht nur, dass Dreck unter den Nägeln nicht schick ist oder Körperbehaarung entfernt gehört und wir lieber den Schweißgeruch mit Deo übertönen sollten, sondern hauptsächlich sexuell rein. Vielleicht liegt der Ursprung über den Scham ums Kacken in der sehr schwierigen Sozialisierung der weiblichen Jungfräulichkeit. Jede Begegnung mit der eigenen Lust wird als dreckig oder religiös gesprochen als teuflisch betitelt. Würde diese Theorie stimmen, wäre auch der Bogen zu Freuds Theorie gespannt. Denn für ihn ist die anale Phase die Entdeckung der Lust. Diese Lust sollen wir Frauen aber nicht leben, zumindest nicht frei, sondern nur im Verbund der Ehe unter kulturabhängigen mehr oder weniger strengen Regeln. Eine Frau, die ihre sexuelle Lust lebt, ist eine Schlampe, eine Hure und wird gesellschaftlich abgewertet. Gleiches könnte für den offenen Umgang mit Verdauung, Kacken und Pinkeln gelten. Die Assoziation mit etwas Sexuellem macht es für die Frau bis heute zum Tabu. Zur dreckigen Angelegenheit, die ausgeklammert gehört, wenn du begehrenswert, schön und angesehen sein willst. Eine vage Theorie, aber ein Gedankenwert. Wichtig ist, dass wir beginnen, offen über das Thema Verdauung zu sprechen. Das zeigen auch Bücher wie Darm mit Charme. Der Bestseller von Julia Enders beschreibt locker leicht die komplexen Zusammenhänge, die sich täglich in unserem Darm abspielen. Von wie wir leichter kacken können, wenn es mal nicht flutscht, bis hin, wie wichtig deine Darmgesundheit für deine Psyche ist. Wissen und Verstehen ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Und die Zeit ist mehr als reif dafür. Das sieht auch Kiki täglich in ihren Instagram-Nachrichten. Als Kiki Do You Love Me klärt sie auf ihrem Kanal auf, sensibilisiert mit Humor und spricht Dinge aus, die schon lange wieder in die Öffentlichkeit gehören. Und das scheint viele Menschen anzusprechen und sie öffnen sich bei ihr.
Ich kriege auch viele Nachrichten von Frauen, die mir schreiben so, hey, ich habe diese Probleme seit 2 Jahren, aber ich traue mich einfach nicht zum Arzt zu gehen. Das darf halt nicht mehr sein, weil das kann, also ein Reizdarm ist jetzt tatsächlich, hat jetzt keine negativen Auswirkungen langfristig auf deine Gesundheit, aber es kann ja auch Morbus Crohn sein, es kann ja eine chronische Darmerkrankung sein, es kann ja wirklich akut etwas Schlimmes sein, was man behandeln muss und sich dann nicht zum Arzt zu trauen, genauso wie beim Proktologen oder bei einem Urologen oder so, es darf einfach nicht mehr sein. Wir müssen Krankheiten normalisieren. Wir müssen über Krankheiten sprechen. Denn nur so kann man Leute dazu inspirieren, sich checken zu lassen beim Arzt oder ja, dagegen was zu tun und sich trauen, darüber offen zu sprechen. Und das brauchen wir einfach.
Absolut. Wie ging denn damals deine Reise weiter? Also Reizdarmdiagnose ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, du wirst dann durchgetestet und wenn man nichts findet, dann ist es der Reizdarm. Was jetzt auch nicht unbedingt immer wahrscheinlich so ein Rewarding-Ergebnis ist, weil man auch nicht so richtig weiß, wie man dann damit umgehen soll. Aber erzähl mal, was dann so genau passiert ist bei dir.
Genau, also nach der Diagnose Reizdarm wünscht man sich eine andere Diagnose. Also es war die ganze Zeit, das ist auch ein verrücktes Gefühl, dass man sich endlich wünscht, dass einem der Arzt oder die Ärztin sagt so, hey, du hast das und das, weil man bei dem Reizdarm akut halt nichts machen kann. Also es wird ja beworben mit den verschiedensten Mitteln, mit Kijimea. Ich habe mich ordentlich durchprobiert über die Jahre, aber nichts hat bei mir geholfen. Ah. Und das ist halt das Schwierige, dass man beim Reizdarm eben nicht einfach eine Pille nehmen kann und dann geht's dir besser oder eine Ernährungsumstellung machen kann und dann geht's dir besser, sondern weil da so viele Faktoren mit drin hängen, ist das einfach ein sehr großes Thema. Ich habe dann trotzdem probiert, zu einem Heilpraktiker zu gehen oder zu einer Osteopathin zu gehen, habe immer wieder irgendwie verschiedene Ansätze probiert, habe mich dann nochmal testen lassen auf Laktose, habe dann nochmal so ein paar Tests durchlaufen, habe nochmal eine zweite Magen-Darm-Spiegelung gemacht, aber über 8 Jahre hieß es die ganze Zeit, wir finden nichts, wir können nichts tun. So, und dann bin ich auf die SIBO-Erkrankung aufmerksam geworden, beziehungsweise meine Schwägerin, die ist Ärztin, und sie meinte so, ey Kiki, du musst diesen Test machen, das stimmt alles so sehr, das passt so doll mit deinen Symptomen zueinander. Und SIBO ist eine Dünndarmfehlbesiedlung, Small Intestinal Bacterial Overdose. Das heißt, die Bakterien sind quasi durcheinander. Ich kann dir nicht genau sagen, vielleicht weißt du das ja, was genau da passiert. Aber die Bakterien im Dünndarm und im Dickdarm, die sind durcheinander geraten. Und meistens passiert das durch einen Magen-Darm-Infekt. Erinnert euch daran, ich hatte in der Türkei, bevor ich ins Ausland geflogen bin, einen Magen-Darm-Infekt. Dadurch kann das alles durcheinander geraten. Und dann sind quasi die falschen Bakterien an der falschen Stelle des Darms und wütend darum. Und genau da meinte meine Schwägerin dann, ey, du musst unbedingt diesen Test machen. Den haben wir dann bestellt, den habe ich dann zu Hause durchgeführt. Und siehe da, ich habe ein positives Ergebnis bekommen. Also ich habe eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und diese Dünndarmfehlbesiedlung kann man eben behandeln. Und ich habe jetzt ein Antibiotika genommen, 2 Wochen lang. Währenddessen ging es mir richtig dreckig, weil das ist wohl auch typisch bei diesem Antibiotikum, weil der Darm irgendwie ja, wieder durcheinander gebracht wird. Und jetzt muss ich sagen, seit 2 Wochen bin ich beschwerdefrei. Und das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich das sagen kann. Juhu. Also das ist echt heftig. Ich mache jetzt auch eine Low-FODMAP-Diät. Die wird auch empfohlen bei einer SIBO-Erkrankung. Die hilft natürlich auch nochmal. Aber das ist gerade ein riesiger Hoffnungsschimmer. Mhm. Also das kann man sich nicht vorstellen, was denn da so für Emotionen in einem vorgehen, wenn man jahrelang Symptome hatte und auf einmal immer so 2 Wochen. Also wer bin ich ohne diesen Reizdarm? Das ist so komisch.
Über was rede ich dann? Ich ja, keinen Reizdarm.
Scheiße. Total. Ja. Nee, aber... Ja, gestern war es dann wieder soweit. Ich hatte wieder eine Reizdarm-Session. Aber bei mir hängt es auch immer stark mit meinem Zyklus zusammen. Mhm. Und ich hatte gestern meinen Eisprung. Das ist auch interessant, dass auch viele Frauen zyklusbedingt die Symptome verstärkt verspüren.
Ja.
Aber ja, erstmal 2 Wochen beschwerdefrei. Das war auf jeden Fall wirklich krass. Und ich kann allen Leuten nur ans Herz legen, nicht aufzugeben. Also geht weiter zum Arzt. Fragt aktiv nach Tests, die ihr machen könnt. Weil oftmals... Wenn sich Ärztinnen beispielsweise nicht weiterbilden oder so, dann das ist sowas Neues. Also in Amerika ist das schon super verbreitet, dass man diese Tests standardmäßig mitmacht. Mhm. Aber in Deutschland eben noch nicht. Das ist noch so neu und so unerforscht. Aber gebt nicht auf. Wenn ihr Darmprobleme habt, wenn ihr die Diagnose Reizdarm seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren habt, geht trotzdem zum Arzt und fragt aktiv, hey, können wir das und das machen? Geht vielleicht zum Heilpraktiker oder zu einer Heilpraktikerin, weil die noch mal alternative Ansätze haben. Was ich auch sagen kann, ist, wenn es möglich ist bei euch, investiert Geld in eure Gesundheit. Ich weiß, es ist so komisch, weil man kann 100 Euro für eine Tasche ausgeben, aber für einen Test ist man dann auf einmal so, ah, soll ich jetzt wirklich 100 Euro dafür ausgeben? Ich kann es euch nur ans Herz legen, weil man, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, kriegt man einfach nochmal andere Leistungen. Mhm. Und da kann man sehr viel privat auch dann noch machen.
Ja, voll. Diese lange Reise auf der Ursachenforschung, die war ja bestimmt auch voll oft sehr anstrengend. Was hat dir denn so in between geholfen? Also was ist vielleicht so dein persönliches Kiki-Notfall-Kit geworden, was du auch anderen ans Herz legen würdest? Ich weiß, es ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, aber was würdest du da auf jeden Fall reinpacken?
Also in den Phasen, in denen es mir schlecht ging oder geht, probiere ich immer viel Self-Care-Time reinzunehmen. Und wie du schon meintest, ist bei jedem was anderes. Bei mir ist es beispielsweise Nägel lackieren. Also es ist meditativ für mich. Oder ich koche, ich gucke sehr gern Serien, ich mache Skincare. Also ich probiere einfach bewusst, mir Zeit für mich zu nehmen und mache Dinge, die mir Spaß bringen. Mhm. Mach dann auch nicht so einen Druck, wenn ich dann jetzt, weiß ich nicht, die 5. Serie am Stück gucke und noch nicht so produktiv war an dem Tag, weil das tut dann halt einfach gut, dass man sich Zeit für sich nimmt und so ein bisschen runterkommt. Und jetzt kommt der ultimative Tipp für den Umgang mit Reizdarm, was einfach alles bei mir verändert hat, und das ist der offene Umgang damit. Also, dass man sich traut, vor anderen Leuten auszusprechen, dass man Darmprobleme hat, dass man Durchfall hat, dass man Koliken hat. Das ist für mich persönlich, ich mache das ja alles auch erst seit letztem Jahr, aber das hat so viel verändert bei mir in der Akzeptanz und in meinem Selbstwertgefühl. Also ich kann es jeder Person nur ans Herz legen, sich zu trauen, offen darüber zu kommunizieren mit seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder auch bei der Arbeit, weil die allermeisten Menschen haben Verständnis dafür. Also natürlich wird man vielleicht mal hier oder da auf eine Person stoßen, die da nicht so Verständnis für aufbringt. Lasst euch davon nicht runterbringen. Die allermeisten Menschen haben Verständnis und werden euch das hoch anrechnen, dass ihr euch traut, darüber zu sprechen. Mhm. Und das wirklich macht es. Es verändert alles.
Wie war das denn für dich damals, als du diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, ich spreche sogar auf Insta öffentlich darüber? Also nicht nur in meinem Inner Circle von den Menschen, die ich auch persönlich kenne und mit denen ich Kontakt habe, sondern ich öffne diesen intimen Raum jetzt wirklich auf Social Media. Hattest du da Schiss? Hattest du Angst?
Oh, ich hatte so Schiss. Ich hatte solche Angstschisse, das glaubst du gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Das war ein Riesenschritt, weil alle dann Bescheid wussten. Mhm. Ne? Die Leute aus meiner Uni wussten Bescheid. Bekannte, meine Freunde von damals wussten, dass ich sie angelogen habe. Also ich habe mir das schon so lange vorgenommen, und ich habe immer, wenn ich so mit Leuten darüber gesprochen habe, mit Bekannten oder Freunden, dann habe ich immer das Feedback bekommen, so, hä, oh mein Gott, du hast das auch? Wie krass, endlich spricht mal jemand darüber und wir können uns austauschen. Und dann dachte ich so, okay, what are the chances, so, wenn in meinem Freundeskreis schon so viele darunter leiden, dann muss jemand darüber sprechen. Und ich habe schon seit 3 Jahren oder so immer Notizen mir gemacht in meiner Notiz-App, wie ich das machen möchte und habe Texte geschrieben, habe mich nie getraut. Und letztes Jahr habe ich mich dann während einer Panikattacke mal gefilmt. Also so fing das dann an, dass ich erst mich getraut habe, über meine Panikattacken zu sprechen. Und dann kamen halt immer wieder Nachfragen, hey, woher hast du denn die Panikattacken? Wo kommt das denn her? Und was ist der Ursprung deiner Panikattacken? Und das ist eben mein Reizdarm. Also die ständige Toilettensuche, wenn ich unterwegs bin, ständig die Angst zu haben, keine Toilette zu finden. Und so kam das dann, dass ich mich dann getraut habe, das einfach auszusprechen. Und man sieht auch, das ist ganz witzig, in meinem Highlight, das habe ich gespeichert, unter Reizdarm. Die erste Story, die ich dazu gemacht habe, war eine richtige Überwindung für mich. Also ich finde, man sieht das in meiner Mimik und wie ich Sachen ausspreche und so, dass mir das sehr unangenehm war zu sagen, hey, ich habe Durchfall. Weil das habe ich davor noch nie, also so außer zu meinen Freunden, so zu fremden Personen gesagt. Naja, und daraufhin habe ich dann auf jeden Fall eine riesen Resonanz bekommen von vor allem Frauen, die dann eben geschrieben haben, hey, ich kenne das, oh mein Gott, es fühlt sich so gut an, dass mir endlich drüber jemand drüber spricht. Ich dachte jahrelang, ich wäre allein, ich ja auch. Und so, ja, kam das dann alles ins Rollen und jetzt spreche ich vor vielen Leuten täglich übers Kacken.
Gibt es manchmal so eine Stimme in dir, die vielleicht sogar sagt, ich bin dankbar dafür, dass ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese Erkrankung habe, aber dass ich vielleicht diese vermeintliche Schwäche für mich so akzeptiert habe und so umgekehrt habe, dass ich heute wirklich damit Menschen berühre, dass ich damit mein Geld verdiene, dass das für mich irgendwie wirklich mehr zu einem Teil von mir geworden ist, den ich auch akzeptiere und der vielleicht auch ein bisschen mehr mein Freund geworden ist.
Ja, zu 1000%. Also da hat sich richtig was gewandelt bei mir, weil, wie du schon meintest, ne, ich habe durch den Reizdarm jetzt auf Instagram diese kleine Reichweite bekommen und kann mir jetzt dadurch mein Leben finanzieren. Natürlich spreche ich auch so gern übers Kacken ohne Reizdarm, aber es kam halt, denke ich, durch den Reizdarm. Ja, aber ich bin auf jeden Fall dafür dankbar, was daraus jetzt alles geschehen ist. Und das ist irgendwie ein verrücktes Gefühl, dass man auf einmal die Krankheit, die einen jahrelang so runtergezogen hat, so viele Probleme bereitet hat, so viele Ängste und Unwohlsein bereitet hat, jetzt auf einmal einem etwas Positives bringt. Mhm. Dennoch will ich den Scheiß nicht mehr haben. Also ja. Dennoch bin ich glücklich, wenn das alles dann vorbei ist und weg ist und ich werde trotzdem weiterhin viel übers Kacken sprechen und darüber aufklären. Genau, aber ich habe auf jeden Fall auf eine Art und Weise eine Dankbarkeit dafür entwickelt. Vielleicht auch dadurch, dass ich einfach so geworden bin, wie ich heute bin, durch diesen Reizdarm. Weil ich glaube, ohne den Reizdarm und ohne meine Panikattacken wäre ich nicht so, wie ich heute bin. Und ich finde toll, wie ich heute bin. Mhm. Und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar.
Ja. Wenn das jetzt funktioniert und dein Reizdarmsyndrom vielleicht wirklich gehen darf, weil es jetzt auch seine Aufgabe erfüllt hat und weil es dir diesen Weg bereitet hat, dich dahin zu bringen, wo du heute bist, gäbe es dann noch andere Tabus, die du gerne brechen wollen würdest?
Oh, es gibt so viele Tabus. Geschlechtskrankheiten, darüber muss auch viel mehr gesprochen werden. Verhütung, Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Gerade für jüngere Leute sage ich es auch immer wieder, dieses ganze Thema Fake Social Media, Filter, darüber muss noch viel mehr gesprochen werden und viel mehr verboten werden, meiner Meinung nach. Also diese ganzen gesichtsverändernden Filter, die lösen auf jeden Fall in uns allen was aus. Aber es muss einfach über alles, über jede Krankheit, jede Person, die eine Krankheit hat, sollte sich trauen, darüber offen zu sprechen.
Der Reizdarm ist eine der häufigsten Funktionsstörungen des Magen-Darm-Traktes. Nicht nur der Dickdarm ist betroffen, sondern das ganze Verdauungssystem ist aus der Balance geraten. Eine organische Ursache für die starken Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen, Verstopfungen und/oder Durchfälle gibt es keine. Na dann bleibt nur Stress. Die Ausschlussdiagnose, die Betroffene oft gefühlt alleine im Regen stehen lässt. Schätzungen zufolge leiden ca. 20% der Bevölkerung in Industrieländern an einem Reizdarm. Mal mehr, mal weniger schlimm. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Man vermutet, dass die verstärkte Angstneigung bei Frauen auch den Reizdarm wahrscheinlicher macht. Für Betroffene bleibt meist nur der Weg, über verschiedene Ernährungsweisen und Stressbewältigungsstrategien selbst herauszufinden, was ihnen gut tut und was nicht. Kiki macht im Laufe der Jahre alles durch, was helfen könnte. Zuletzt macht sie einen SIBO-Test. Bei dem Atemgastest werden die Gase Wasserstoff und Methan geprüft und erlaubt so herauszufinden, ob Methan- und/oder wasserstoffproduzierende Bakterien die Ursache der Beschwerden sind. Je nach Ergebnis kann dann die Ernährung angepasst werden. Auslöser für einen Reizdarm gibt es verschiedene. Häufig wird von Antibiotika-Einnahmen berichtet, die die Darmflora geschwächt hat und dann den Reizdarm als Langzeitfolge verursacht haben kann. In anderen Fällen sind es belastende Lebenssituationen, die mit emotionalem oder körperlichem Stress verbunden waren oder auch psychische Erkrankungen. Denn Darm und Psyche sind direkt miteinander verbunden. Geht es dem Darm schlecht, leidet die Psyche mit. Und leidet die Psyche, dann geht es dem Darm schlechter. Eine wechselseitige Verknüpfung, die dem Darm den Namen zweites Gehirn gegeben hat. Verbunden sind die Organe über das vegetative Nervensystem. Das ist das Nervensystem, das alle automatischen Vorgänge in deinem Körper steuert. Ebenso was wie Verdauung, Schwitzen, Herzschlag, Puls und vieles mehr. Wird im Gehirn zum Beispiel ein Reiz aufgenommen, der für eine Stressreaktion im Körper spricht, wir sollen zum Beispiel eine Prüfung schreiben, dann werden Hormone ausgeschüttet, die dem gesamten Körper signalisieren, wir sind in Gefahr, es steht eine Prüfung an. Das vegetative Nervensystem schaltet dann in den Sympathikus um und alle Organe werden auf Stress gepolt. Für die Verdauung heißt das bei manchen Menschen, ich bekomme Durchfall, ich habe Angst. Andere neigen eher zu Verstopfung. Auch der Appetit verändert sich unter Stress. Manche vergessen komplett zu essen, andere stopfen alles in sich hinein. Auch dein Herzschlag passt sich dem Stress an und schlägt schneller. Du beginnst zu schwitzen und vieles mehr. Das alles macht dein vegetatives Nervensystem, was vom Gehirn gesteuert wird. Und da hängt eben auch direkt der Darm dran. Aber es funktioniert auch andersherum. Der Darm ist auch der Ursprung für dein mentales Wohlbefinden. 90% des Serotonins, also deines körpereigenen Glückshormons, wird im Darm hergestellt. Dafür muss der Darm gesund sein und braucht die richtigen Bakterien in der richtigen Balance. Ist der Darm zu sauer oder entzündet, fehlt das Glückshormon im Gehirn und du wirst antriebsloser, trauriger oder einfach weniger froh. Henne oder Ei, wie ist es jetzt mit Darm und der Psyche? Macht die Psyche den Darm krank oder der Darm die Psyche? Und was war da zuerst da? Aktuell weiß es die Forschung nicht, aber wir sind dran. Was wir sagen können ist, dass beides extrem wichtig ist für deine ganzheitliche Gesundheit. Kiki spricht offen im Netz darüber, mit einem Reizdarm zu leben. Und das bedeutet auch immer wieder, dass sie Situationen beschreibt, die für manche too much sind. Kann die Welt da draußen schon damit umgehen? Oder bekommt sie auch manchmal Nachrichten, die übergriffig oder negativ sind? Wie geht sie mit diesem Teil der Öffentlichkeit um?
Also ich muss sagen, dass ich wirklich wenig Hate bekomme, worüber ich, oh Gott, jetzt muss ich dreimal auf Holz klopfen, aber ich habe halt meine kleine Bubble auf Instagram und in dieser Bubble, das ist ein Safe Space, so da kommt mir niemand blöd und schreibt irgendwie, wie eklig, dass du über Darmprobleme oder so sprichst. Aber das Einzige, was wirklich regelmäßig passiert, ist, wenn mal ein Reel oder ein Post andere Leute erreicht aus meiner Bubble. Man sagt ja, viral geht, wenn das andere Menschen erreicht, bekomme ich ausschließlich von Männern oftmals sehr blöde Kommentare. Also ekelhaft, wieso spricht eine Frau über Kacken? Du machst das alles nur für Klicks. Das ist so ekelhaft. Lösch mal deinen Account und sowas. Und ehrlich gesagt trifft mich das überhaupt nicht, weil ich weiß, dass diese Menschen sich nicht einmal mein Profil angeguckt haben, nicht einmal geguckt haben, was es den Menschen eigentlich bringt, wenn mal jemand darüber spricht. Und diese Kommentare lösche ich direkt und blockiere ich, da gehe ich gar nicht drauf ein. Das Einzige, wo ich einmal wirklich drauf eingegangen ist, hat eine Person dann den Frauen geschrieben, die unter meinem Beitrag kommentiert haben und hat denen geschrieben, wie eklig das ist, dass sie aufhören zu kommentieren. Und da habe ich dann auch mal so gesagt, ey, weißt du, was du eigentlich anrichtest mit deinen Kommentaren? So, das kann so verletzen, das kann so viel kaputt machen. Grundsätzlich probiere ich das aber einfach zu löschen und zu blockieren, weil das ist keine konstruktive Kritik, das ist einfach Hate und Unsicherheiten der Person, die einfach nicht in der Realität leben.
Und hast du denn für dich Mechanismen oder irgendwas, was dir hilft, dich wieder zurückzuholen, ich sag mal, ins echte Leben. Weil manchmal, ich kenne das von mir selbst, wenn man diese Social-Media-Bubble hat, dann ist es nicht so easy, die Bubble immer von sich zu trennen, ne? Oder dann zu sagen, so, hey, ich lösche das jetzt und die Wut oder die Enttäuschung, die ist jetzt auch sofort weg. Bei mir dauert das dann manchmal einen Moment.
Ja, also ich muss wirklich sagen, dass mich diese Kommentare von diesen Männern nicht stören, weil ich weiß, dass das nicht an mir liegt. So, ich habe einen wunderbaren Freund, ich bin dafür so dankbar und ich brauche nicht mehr diese Bestätigung von Männern. Das war auch eine Zeit lang so, dass ich wirklich diese Bestätigung gebraucht habe, dass ich gut bin von anderen Männern. Und das brauche ich halt nicht mehr. Deswegen sind mir diese Kommentare vom Herzen scheißegal.
Okay.
Was mich aber mitnimmt und wo ich Probleme habe abzuschalten, das kennst du ja sicherlich auch, ist, wenn mir Leute ihre Geschichte erzählen. Mhm. Also wenn mir Leute schreiben so, hey, ich bin Mutter, ich habe ein Kind, ich kann mit meinem Kind nicht auf den Spielplatz und es bedrückt mich. Oder auch akut so, hey, ich habe gerade eine Panikattacke, was soll ich machen? Und das abzugrenzen bei so psychischen, körperlichen Beschwerden von Personen, das fällt mir wirklich schwer manchmal, weil ich bin nicht ausgebildet, ich bin keine Psychologin, ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Und ich will der Person natürlich akut helfen, wenn mir jemand schreibt, hey, ich habe gerade eine Panikattacke, ich habe das Gefühl, ich sterbe, aber ich darf dieser Person da nicht helfen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist dann zu sagen so, hey, es tut mir leid, wende dich vielleicht an diese Nummer, da findest du Hilfe. Und mehr kann ich nicht machen, obwohl ich einfach der Person sie umarmen möchte und sagen möchte, hey, es wird alles gut, du bist sicher. Aber das abzugrenzen, das fällt mir manchmal dann auch auf jeden Fall schwer.
Ja, das kenne ich auch.
Wie gehst du mit solchen Momenten um oder mit solchen Nachrichten?
Ich finde es auch super schwierig. Also es ist ja auch rein rechtlich gar nicht erlaubt, über jegliche Chatfunktion psychologische Beratung zu geben. Das darf man einfach nicht, weil der Datenschutz da nicht gewährleistet ist. Ich finde es schon wichtig zu signalisieren, hey, ich bin da und ich höre dir zu und ich lese deine Nachricht. Und wie du auch sagst, das hier sind Möglichkeiten, an die du dich wenden kannst. Ich glaube, das gibt schon viel, dass man sich einfach in dem Moment gehört fühlt. Weil ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich Panikattacken hatte. Und auch da ist es nicht easy, überhaupt erstmal Gehör zu finden und auch eine Anlaufstelle zu kennen, die da jetzt gerade passt. Und ich glaube, das ist so ein Benefit von Social Media, dass wenn du deine Community gebildet hast, dass man sich schon sehr nah einander fühlt und dass deine Follower dir auch extrem vertrauen. Und ich sehe das dann eher als einen Moment, wo man sagen kann, hey, ich bin bei dir und ich höre dir zu. Das hier sind Möglichkeiten, die dir vielleicht gerade helfen können. Aber hier ist leider auch meine Grenze. Das ist nicht einfach, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, allein, dass man da ist, verändert schon viel.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Aber genau wie du meintest, ist es schwierig, ne, diese Grenze zu setzen. Aber die muss man setzen, sonst geht man da selbst ja auch dran kaputt.
Ja, und es ist leider halt auch einfach nicht erlaubt.
Ja.
Wenn wir vielleicht nochmal konkreter in deinen Alltag reingehen. Du hast eben auch gesagt, du hast einen Freund, du hast einen Freundeskreis, die auch alle Bescheid wissen. Was würdest du denn Mädels und Jungs raten, die vielleicht noch nicht so weit sind, also die vielleicht so in dem Punkt stehen, zu sagen, ich date gerade jemanden sehr frisch oder ich habe es noch nicht allen meinen Freunden erzählt, dass ich Darmbeschwerden habe. Hast du da Tipps oder Erfahrungswerte, die bei dir geholfen haben?
Also tatsächlich, also das Einzige, was ich wirklich euch raten kann, ich weiß, was das für eine Überwindung ist. Ich weiß, man sitzt da und denkt, ich kriege es einfach nicht über die Lippen. Aber das Einzige, was hilft, ist es wirklich einfach anzusprechen. Also wenn man an Treffen teilnehmen möchte und sich nicht komplett zurückziehen möchte aus dem Freundeskreis, oder bei mir waren es auch eine Zeit lang, da habe ich so blöde Notlügen mir ausgedacht, weshalb ich jetzt absage, obwohl meine Freunde da sogar schon Bescheid wüssten. Und irgendwann kamen die dann mal zu mir und meinten so, hey Kiki, wir wissen, was los ist. Warum lügst du uns an? Weil ich mich selbst belogen habe. Also ich habe mir selbst diese Notlügen ausgedacht, mache ich heute sogar noch manchmal, weshalb ich beispielsweise nicht beim Treffen teilnehmen kann, habe ich dann irgendwie so, ja, Fabio hat an dem Tag ein Fußballspiel, ich muss da jetzt leider zugucken, ich muss doch nicht bei einem Fußballspiel, also so, nein, muss ich nicht, sondern es sind dann halt immer so Notlügen und das konnte ich erst durchbrechen, als ich offen darüber gesprochen habe. Und wenn es eure Freunde sind, wenn es wirklich eure Freunde sind, dann werden die das zu 1000% nachvollziehen und euch darin unterstützen. Und ich finde, Das ist ein super Freundschaftstest, um mal zu schauen, so, okay, steht diese Person wirklich hinter mir, auch wenn ich kacken gehe, was jeder Mensch macht. Also auch jetzt beim Daten, gerade da weiß ich, wie unangenehm das sein kann. Und ich habe ja meinen Freund jetzt vor 4 Jahren kennengelernt und da habe ich auch nicht direkt ihm im zweiten Date gesagt, so, hey, ich habe Darmprobleme, ich habe manchmal Bauchkrämpfe und Durchfall, muss das schon auf Toilette. Never. Das war so eine Herausforderung für mich, ihm das zu sagen. Aber deswegen war da halt auch der erste Monat einfach ein riesen Pain für mich. Also eigentlich ist ja diese erste Zeit die wunderschönste, wo man Schmetterlinge im Bauch hat, Kribbeln im Bauch, sich so auf die andere Person die ganze Zeit freut. Alles ist so besonders. Und für mich war es einfach nur anstrengend, weil ich habe nichts gegessen in der Zeit. Ich habe extrem abgenommen. Ich konnte nicht irgendwie sorglos an Treffen mit Freunden und ihm und so teilnehmen. Also mein Riesentipp ist es einfach, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, okay, die Person, so, das ist ein Match, sprecht es an. Mhm. Und man muss ja auch nicht direkt sagen, boah, ey, ich habe so einen Durchfall manchmal und ich knall alles in die Toilette und das stinkt und ich habe richtig Blähungen manchmal. Sondern man kann ja einfach so sagen, hey, nur damit du Bescheid weißt, ich leide an Darmbeschwerden, ich habe einen Reizdarm. Und deswegen verhalte ich mich manchmal vielleicht komisch, deswegen sage ich vielleicht manchmal Treffen ab. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, ich mag dich voll gern. Ich möchte, dass du Bescheid weißt, damit ich einfach ein bisschen entspannter um dich herum sein kann, weil sonst bin ich nicht, wie ich eigentlich bin.
Ja.
Fertig.
Ja.
Das reicht manchmal schon, dass man einfach den Menschen in dem Umfeld die Möglichkeit gibt, einen zu verstehen. Mhm. Weil wie soll eine Person dich verstehen und nachvollziehen können, warum du vielleicht ein Treffen schon wieder absagst, wenn du es nicht offen kommunizierst,
mhm, ja,
und diese Leute aufklärst. Also wenn du denen 3-4 Mal erklärt hast, was los ist und diese Person immer noch kein Verständnis zeigt, dann ist es vielleicht einfach nicht ein wahrer Freund oder eine, mhm, wahre Freundin.
Also Klarheit schaffen, Transparenz schaffen und sich vielleicht selber auch erlauben, dass dieser Moment, wo ich mich öffne und sage, hey, das ist ein Teil von mir, vielleicht auch dazu führen kann, dass manche Menschen aus meinem Leben gehen.
Ja. Absolut. Mhm. Und das ist auch in Ordnung, wenn Menschen aus dem Leben gehen, wenn das einfach nicht mehr passt, wenn man sich unterschiedlich entwickelt, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Und das ist auch ein Teil der Selbstliebe, meiner Meinung nach, Menschen gehen zu lassen und zu realisieren, so, hey, die Person ist nicht gut für mich. Ich habe nach Treffen, es gibt so Energy Drainers und Energy Givers und meine Energie danach ist einfach so fertig. Ich bin so, mir geht's nicht gut danach, dann ist es einfach nicht eine Person, mit der du Zeit verbringen solltest, eventuell.
Mhm.
So, das wäre mein Rat, das zu akzeptieren, dass einige Menschen einfach nicht so für einen bestimmt sind.
Ja, das stimmt. Und wenn man sich dann auch vor Augen führt, dass man der Durchschnitt der 5 Menschen ist, mit denen man sich umgibt, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass das auch so ein bisschen auf einen abfärbt, die andere Person, ob die jetzt negativ ist oder ob die pessimistisch ist oder dir einfach nicht gut tut, das ist, finde ich, auch immer noch mal so eine Motivation zu sagen, ey, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns so langsam auseinander bewegen, weil ich möchte nicht so werden wie du.
Hm, total.
Hm.
Auf jeden Fall. Aber das ist auch ein Prozess und das muss man erstmal lernen.
Voll, es ist auch überhaupt nicht einfach. Also ich finde, es ist eines der schwierigsten Dinge, gerade so im Freundeskreis loszulassen und auch zu akzeptieren, dass vielleicht die wahren, echten Freunde gar nicht so viele sind. Also, mhm, wenn ich das bei mir beobachte, von der Zeit von 16 bis jetzt mit fast 34, es hat sich sehr ausgedünnt. Und fühlt sich nicht immer schön und leicht an, sondern irgendwie so das, was Anfang 20 war, so, man kannte viele und es ist irgendwie easy, aber immer sehr, sehr positiv. Das ist einfach nicht mehr so, weil man mit der Zeit auch Krisen miteinander durchlebt oder ich finde auch immer, freut sich die andere Person, wenn man selbst Erfolg hat. Also das ist auch so ein krasser Moment. Es müssen gar nicht immer die schwierigen, negativen Momente sein, sondern manchmal auch die Momente, die für einen selbst so richtig cool sind. Wer freut sich mit dir?
100%. Ich werde auch so manchmal gefragt, so, hey, was sind deine größten Prioritäten in einer Freundschaft? 1000% ist das genau das, was du gerade gesagt hast. Weil daran siehst du, ob die sich wirklich von Grund auf mit dir freuen können und das Beste für dich wollen.
Mhm.
Das merke ich jetzt auch so, weil ich jetzt auch an einem Punkt bin, wo ich mit dem, was ich so mache, so glücklich bin und das liebe, was ich mache. Und da sehe ich schon, wer sich da auch für mich freut und wer vielleicht sich da auch so ein bisschen zurückhält. So. Und ja, das ist auf jeden Fall, und das wird man immer wieder im Leben. Ne? Mhm. Es wird immer wieder Phasen geben, genau was du meintest, dass man Krisen durchlebt und dann eben sieht, wer für einen da ist und wer nicht für einen da ist.
Ja, Du hast eben so am Rande erwähnt, dass deine intuitive Strategie war, als du deinen Freund kennengelernt hast, dass du nichts mehr gegessen hast, weil dann wahrscheinlich einfach weniger zum Verdauen da ist und auch weniger das Risiko, dass du jetzt schnell auf Klo flüchten musst. Ist ja auf die Dauer nicht die gesündeste Art und der Körper hält das auch gar nicht so lange durch. Könntest du denn heute sagen, ob du so ein Safe Food hast oder Dinge, wo du für dich die Erfahrung gemacht hast, auch da wahrscheinlich, jeder Darm ist unterschiedlich, was funktioniert für dich ganz gut?
Das ist eine witzige Frage. Das habe ich letztens nämlich auch meiner Community gestellt. Und immer, wenn man mit ErnährungsberaterInnen oder so spricht, die sagen dann natürlich immer sehr viel so leicht gekochtes Gemüse oder ohne Gluten Dinge und so. Aber mein Safe Food sind Pommes. Also ich kann, wenn wir irgendwie lange Autofahrten haben, was ja auch schwierig ist mit einem Reizdarm, hole ich mir Pommes bei Burger King oder McDonald's und das geht dann. Brot, wo auch sehr viele immer sagen, oh, bloß kein Brot, aber das funktioniert bei mir auch gut. Also wenn ich weiß, ich habe an dem Tag irgendwie was Großes vor, esse ich morgens Brötchen oder Brot. Riegel habe ich immer dabei, so die einen auch richtig satt machen, weil oftmals so eine große Mahlzeit dann auch mal schnell daneben geht oder dann eben diese Probleme auslöst. Aber so ein Riegel habe ich immer in der Tasche und immer, wenn ich merke, so, oh, ich habe voll Hunger, aber sollte eigentlich jetzt nichts Großes essen, weil ich gleich was vorhab, esse ich einen Riegel. Eine Banane geht auch immer gut, Kartoffeln oder so, also sind schon einige Sachen. Aber ja, Pommes ist tatsächlich, funktioniert bei mir.
Voll gut.
Ja. Also bei dir hast du auch Safe Foods?
Ob ich Safe Foods habe? Ich muss mal überlegen. Also ich bin schon, wenn ich nach meinem Appetit gehe, bin ich schon immer ein großer Fan von bunt, knackig, frisch. Also meistens ist es irgendwas mit Gemüse und Salat. Asiatisch esse ich gerne. Das geht eigentlich immer. Reis, Kartoffeln mag ich auch. Also ich esse hauptsächlich vegan, vegetarisch. Aber bei mir ist auch eher das Problem, wenn ich mich unwohl fühle oder unter Zeitdruck stehe oder irgendwie emotional gestresst bin, dass ich dann gar nicht auf Toilette kann. Also mein Körper blockiert dann eher und ich muss dann dafür sorgen, dass ich mich bewege, dass ich ganz, ganz viel Wasser trinke und dass ich vielleicht auch mal einen Kaffee trinke, dass meine Verdauung in Schwung kommt, weil ansonsten habe ich krasse Schmerzen, weil ich dann, wenn ich einen Tag nicht auf Toilette war, dann ist es eigentlich für mich schon kaum auszuhalten.
Ja, verrückt. In die andere Richtung geht's auch.
Ja,
ne?
Andere Richtung geht auch. Und ist auch nicht geil.
Nein, das stelle ich mir auch wirklich. Da bin ich sogar ein bisschen glücklich, dass ich Durchfall habe, auch wenn es den Alltag erschwert. Aber wenn es halt bei mir raus ist, dann geht's besser. Ja. Aber bei Verstopfung kannst du dann ja auch wirklich nichts machen, ne?
Vielleicht warst du auch schon mal in einer Situation, in der du gemerkt hast, ich fühle mich gerade unwohl. Oder ich habe Angst. Und darauf hat dein Magen oder Darm auch reagiert. Und das ist ganz normal. Deswegen hast du noch lange keinen Reizdarm. Wie gesagt, dein Darm wird vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Und wenn du nervlich am Ende bist, dann ist es dein Darm vielleicht auch. Ich merke, wie sensibel mein Darm ist, wenn er sich einfach verschließt, wenn ich mich nicht fallen lassen kann. Die Entleerung wird mir untersagt, weil ich mental nicht loslassen kann. Also lassen wir den Stuhl auch nicht los. Ziemlich nervig, aber normal. Ein Ansatz, einen gesunden Darm zu fördern, ist also beim Nervenkostüm anzusetzen. Stress abbauen und Entspannung üben. Stress abbauen bedeutet immer Cortisol reduzieren. Das klappt mit Bewegung, mit menschlicher oder tierischer Nähe, mit gelebter Kreativität, Musik, Meditation oder Schreiben und vielen anderen Wegen. Entspannung üben bedeutet für mich an allererster Stelle Zeitdruck nehmen. Ich lasse mir Zeit, gerade morgens. Wenn mein Körper auf Entleerung gepolt ist, gönne ich ihm und mir 2 Stunden zum Aufwachen. Die 20 Minuten Yoga unterstützen die Darmbewegung und geben mir auch Zeit, im Kopf hochzufahren. Tiefe Atmung versorgt mich mit Sauerstoff und entsäuert den Körper. Auch das baut Stress ab. Dann frühstücke ich, gerne langsam und bewusst, mit vielen frischen und gesunden Zutaten. Das lässt mir die Chance zu spüren, wann ich satt bin oder worauf ich noch Hunger habe. Social Media und das Mailfach versuche ich direkt nach dem Aufstehen auszulassen, aber leider gelingt es mir nicht immer. Kiki hat ja bereits ihre Form der Self-Care beschrieben. Und seit kurzem gibt es ja einen weiteren Faktor, der Einfluss auf Kikis Gesundheit nimmt. Was macht denn ihr kleiner Hund mit ihr?
Ach so. Ja, wir haben einen kleinen Welpen seit 2 Wochen. Und vielleicht geht es mir auch deswegen so gut. Yes. Vielleicht haben wir hier gerade was rausgefunden.
Vielleicht. Es ist gar nicht das Antibiotikum, es ist der Hund. Ja.
Wirklich, das kann echt sein. Das haben mir auch richtig viele geschrieben, die dann auch meinten so, ey, mein Hund tut mir so gut. Dadurch, dass die Gedanken nicht bei mir sind, sondern bei dem Welpen momentan ja 24/7 gefühlt. Das tut gut und auch dieses regelmäßige Rausgehen, das tut mir sehr gut. Was ich davor in Hamburg in meiner Wohnung jetzt nicht so viel mache, dass ich dann wirklich so mir bewusst Zeit nehme, um mich zu bewegen und spazieren zu gehen. Vielleicht ist es auch das. Mhm. Und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Also muss ich jetzt ja mit einem Hund das regelmäßige Rausgehen und Bewegen. Und ich hoffe, dass das auch zu meinem Safe Space oder zu meinem Feel-Good-Routine quasi dann dazugehört, dass mir das Rausgehen so gut tut. Aktuell habe ich da noch ein bisschen Schiss vor, weil natürlich auch da, wenn du spazieren gehst, ist nicht immer eine Toilette in der Nähe. Aber ich habe jetzt bewusst probiert, meine Angst abzulegen, in den Wald zu kacken. Mhm. Also ich habe ja eine Hundetüte dabei, ich würde es jetzt nicht liegen lassen, weil man weiß ja nie, wenn ein Hund das frisst, wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber dass ich da jetzt einfach lerne, dass es okay ist, wenn es gar nicht mehr anders geht, halt in den Wald zu gehen. Ich meine, das kriegt ja auch niemand mit.
Man kann sich auch so einen kleinen Spaten mitnehmen.
Ja, stimmt. Immer dabei. Notfallspaten, geil. Ja. Das merke ich mir. Kommt auf meine Amazon-Wishlist. Ja. Nee, genau. Aber ja, das Rausgehen wird hoffentlich auch noch zu meiner Feel-Good-Routine dazu kommen.
Wusstest du, dass wenn man einen Hund streichelt, Oxytocin freigesetzt wird und Oxytocin Stress verbrennt?
Mhm. Ist das nicht auch dieses Hormon, was freigesetzt wird, wenn man gebärt?
Wenn man gebärt, wenn man stillt, wenn man kuschelt. Also quasi immer dann, wenn du Nähe erfährst. Und wenn du jetzt mit deinem Freund auf der Couch liegst und ihr kuschelt und er dir irgendwie in den Rücken krault, dann wird Oxytocin freigesetzt. Deswegen nennt man das auch Kuschelhormon. Aber wenn man einen Hund streichelt, auch.
Sehr gut. Das ist jetzt das Zeichen, dass sie offiziell ins Bett mit dauert zum Kuscheln.
Wenn Fabio damit auch einverstanden ist.
Ja.
Ja, also ein Hund macht schon richtig viel mit uns. Also es ist, ich glaube auch, es ist die Bewegung, dann wird ja auch Cortisol verbrannt und das bedeutet auch wieder, dass du eher in das parasympathische System kommst, also in das System, wo man immer sagt, rest and digest. Also ne, auf der einen Seite hast du Stress und auf der anderen Seite rest, digest. Bewegung, dann Nähe mit Kuscheln, aber auch mit Gesprächen, dann wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Und ich glaube auch, diese bedingungslose Liebe, die einem so ein Lebewesen schenkt. Also der freut sich einfach, wenn du da bist. Und der guckt dich an mit seinen großen braunen Augen. Und es ist einfach ein bisschen leichter, glaube ich, so ein Lebewesen bedingungslos anzunehmen, weil Menschen etwas komplexer gestrickt sind.
Da hast du recht, das stimmt. Obwohl mein Freund, das funktioniert auch ganz gut, wenn ich ihn fütter, dann macht er das. Spaß.
Ich wollte gerade sagen, das wäre dann nochmal eine eigene Podcast-Folge. How to train my boyfriend. Ja, cool. Also, wenn wir es nochmal zusammenfassen, was kann ich alles machen bei Reizdarm? Erstmal ganz, ganz viel Geduld in dieser Journey, die Ursache überhaupt rauszufinden. Also ist es ein Reizdarm oder ist es vielleicht eine andere Krankheit? Da auch nicht aufgeben. Bei dir hat es jahrelang gedauert, bis du jetzt gesagt hast, okay, wahrscheinlich ist es SIBO und das kann man behandeln. In dieser Zeit immer auf sich zu achten, also zu gucken, okay, was gibt mir Entspannung, welche Tagesroutine tut mir vielleicht gut, wie kann ich mich selber organisieren, offen damit umgehen, damit dieser Druck auch von einem abfällt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt perfekt sein, man muss performen, sondern eher zu sagen, hey, ich rede offen mit den Menschen, mit denen ich mich auch umgebe und wenn die damit umgehen können, dann bin ich froh, weil dann können wir auch weiter den gemeinsamen Lebensweg gehen. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht jetzt das Zeichen, dass wir uns trennen. Dann hatten wir jetzt am Ende noch Bewegung, Kuscheln und so ein bisschen ausprobieren, was das eigene Safe Food ist.
Mhm. Auf jeden Fall.
Was habe ich noch vergessen?
individuell beeilt. Was ich jetzt auch noch für einen kleinen Tipp zum Schluss vielleicht habe, Social Media ist ja so ein Riesending, was uns alle beeinflusst. Und auch wenn man, also unterbewusst zu 1000% beeinflusst uns das, entfolgt Profilen, die euch nicht gut tun. Wenn da nur die perfekte Welt gezeigt wird und nie mal über echte Dinge gesprochen wird und ihr einfach merkt, so, das tut mir nicht gut, dann entfolgt dieser Person. Ich glaube, das ist auch, dass man einfach auf die Energien achtet, die einem umgeben, sei es im Freundeskreis, sei es in Social Media, sei es auf der Arbeit, dass man damit bewusster einfach umgeht. Und ich glaube, das hat auch einen positiven Effekt auf den Kopf auf jeden Fall und damit verbunden auch auf den Darm.
Mhm. Hast du denn diese Energien schon immer so gut gespürt oder gibt es irgendwas, was dir hilft, darauf zu achten?
Auf jeden Fall nicht. Das habe ich jetzt erst so im letzten halben Jahr gemerkt, da viel mehr drauf zu achten. Ich kann dir jetzt nicht direkt eine Taktik sagen, wie ich das spüre. Ich probiere einfach viel mehr in mich reinzuhören und darauf zu hören, wie ich mich fühle, wenn ich Zeit mit der Person verbringe oder Zeit auf dem Profil oder in der Story oder so verbringe mit der Person. Hast du da vielleicht eine Taktik, also wie man das spürt, wie man positive oder negative Emotionen sich damit connecten kann?
Also es ist schon oft so, dass der Körper dir das zeigt. Also wir sprechen ja immer vom Bauchgefühl, ne? Oder dass man es am Herzschlag merkt. Also so ein bisschen auf die körperlichen Symptome achten. Ich kann das immer besser, wenn ich die Augen zumache. Also wenn ich mir so einen Moment nehme, wo ich sage, okay, 2 Minuten, ich konzentriere mich mal nur auf meinen Atem. Und während ich mich auf meinen Atem konzentriere, merke ich schon, okay, da ist eine Wut im Bauch oder mir steckt ein Kloß im Hals oder das ist irgendwie so ein Druck auf meiner Brust. Und wenn ich mir diesen Moment gönne, kurz mit mir selbst einzuchecken, dann kommt es meistens sehr schnell von alleine. Darüber hinaus, also das wäre jetzt sowas für den akuten Moment, finde ich es auch hilfreich, wirklich diese Routinen in seinen Tag einzubauen. Also irgendeine Verbindung zu dir selbst zu schaffen, wo du dir selber erlaubst, auf dich zu hören. Für den einen ist es vielleicht Meditation, für den anderen ist es bewusst Musik hören oder für den nächsten ist es irgendwie ein Bild malen oder für den anderen ist es Eisbaden oder unter der Dusche stehen. Also ich glaube, es gibt nicht so den einen Kanal, aber ich würde jeden motivieren wollen, vieles auszuprobieren, um wirklich für sich was zu finden, was er regelmäßig macht, am besten jeden Tag für ein paar Minuten, um immer wieder diese Verbindung mit sich selbst aufzubauen, weil im Alltag sind wir die ganze Zeit im Außen. Du kannst dich ja nonstop ablenken, ob das jetzt Social Media ist oder ob du was arbeitest oder ob du dir irgendwas anguckst oder ob du dich mit Leuten unterhältst. Das ist alles schön und gut, aber wenn das in so einer Überdosis da ist, dann fehlt einfach der Blick nach innen. Und wenn wir das nicht üben, nach innen zu gucken, dann wird es oft immer schwieriger über die Jahre. Genau, deswegen einfach gucken, was hilft mir da, das dann trainieren. Und je besser ich das trainiert habe, desto schneller und einfacher fällt mir das dann auch, in dem Moment kurz gegenzuchecken. Also es kann dann wirklich sein, für ein paar Sekunden die Augen zuzumachen und einfach mal zu hören, okay, ich habe mich jetzt mit einer Freundin getroffen. Wie geht es mir jetzt danach? Fühle ich mich leer? Fühle ich mich irgendwie wie eine ausgequetschte Zitrone? Oder bin ich inspiriert und ich habe gute Laune und ich bin auch selbstbewusst und denke irgendwie so, ja, es ist ein schöner Tag. Meistens sind es eher die Kleinigkeiten, an denen wir es dann merken.
Ja, total. Danke für die Tipps. Das werde ich auch nochmal anwenden.
Ja, sehr gerne.
Das ist schön, was du gesagt hast.
Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
Ich möchte euch allen einfach nochmal sagen, dass ihr euch nicht schämen braucht für gar nichts. Egal, welche Körperflüssigkeiten aus eurem Körper, aus welchen Öffnungen kommen. Es ist alles menschlich. Es ist alles in Ordnung. Jeder Mensch kackt. Jeder Mensch geht auf Klo. Jedes Lebewesen kackt. Bitte schämt euch nicht dafür. Sprecht offen über eure Krankheiten, über eure Darmbeschwerden. Lasst euch nicht runterbringen von Personen, die damit nicht zurechtkommen, weil die haben Probleme mit sich selber und du bist nicht das Problem. Ja, probiert einfach auf euch zu achten und bewusst euer Umfeld wahrzunehmen, die Menschen um euch herum wahrzunehmen. Und ich habe euch lieb und ich drücke euch alle, auch wenn ich euch nicht kenne. Aber, oder persönlich kenne. Aber ja. Es ist ganz wichtig, ganz viel Liebe zu verteilen. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das hast du schön gesagt.
Ganz danke viel. Dir.
Sehr, sehr
ich danke
gerne.
Dir auch für das tolle Gespräch. Es hat mir richtig Spaß gebracht. Ja, ich hoffe, dass wir uns auch noch mal im Insta-Live irgendwann sehen.
Auf jeden Fall.
Danke, ja. Dass ich hier sein durfte.
Mega, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank.
Kiki, eine lebensfrohe, aufgeweckte, schöne Frau, die mit Witz und Charme ein neues Licht auf ein bisher dreckiges Thema wirft. Ich habe das Gefühl, Kiki trifft den Zahn der Zeit. Sie und ich und offensichtlich viele andere haben keine Lust mehr, die vermeintlich perfekte Fassade einer Frau aufrechtzuerhalten. Es ist Zeit für Realität und echte Emotionen. Denn alles andere bedeutet doch im Endeffekt nur eines: Oberflächlichkeit. Wer Ja zur Tiefe sagt, der sagt auch Ja zu den Schattenseiten des Lebens. Aber in 99,9% der Fälle werden die Lichtseiten noch schöner, wenn du dich traust, den Schatten anzuschauen. Ich finde, Kiki macht es uns vor. Offenheit, auch wenn es ab und zu wehtut und manch einen verschreckt, entspannt. Und wenn mit deiner Offenheit Türen zugehen, gehen mit Sicherheit neue auf. Und die passen dann eh viel besser zu dir. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, hier exklusiv bei Podimo. Dann treffe ich MC Ferris oder unter bürgerlichem Namen Sascha Reimann. Sascha ist Musiker. Man kennt den Rapper von Deichkind. Heute ist er als Solokünstler und Schauspieler unterwegs. Erfolg, Karriere, Ruhm, das ist die eine Seite seines Lebens und der Dauerrausch war die andere. Sascha wächst nach der Trennung seiner Eltern bei seiner Mutter auf. Ständig neue Liebhaber zwingen die kleine Familie zu vielen Umzügen und Schulwechseln für den kleinen Sascha. Zuwendung sieht anders aus. Gewalt und Gleichgültigkeit prägen die Zeit. Dann entdeckt Sascha Weed. Der Rausch fühlt sich gut an, leicht und frei. Auf einmal macht das Leben auch mal Spaß. Die Texte für die neuen Songs fließen nur so von der Hand. Alkohol, Koks, Ecstasy, fast alles probiert er aus. Das macht man einfach. Keine Angst vor Konsequenzen. So war die Haltung in der Hood von Sascha. Jahrzehnte macht es die Psyche und der Körper von Sascha mit. Bis die Panikattacken und das tagelange Down nach erneutem Konsum Sascha zum Umdenken zwingen. Was faszinierte Sascha am ständigen High-Sein? Wie hat er seinen Alltag gemanagt? Und wie blickt er heute, als Vater eines eigenen Kindes, auf seine Zeit im Kontrollverlust zurück? Das alles hörst du nächste Woche hier bei Extremen Köpfen. Und wenn du Lust hast, auch deine Geschichte hier zu teilen, weil du ein extremer Kopf bist und andere was von dir lernen können, dann schreib uns gerne unter iik@auf-die-ohren.com. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bleib freundlich zu dir. Und auch wenn dir dein Leben gerade weit weg von perfekt erscheint, erlaub dir, glücklich zu sein. Mehr von mir und zum Thema Psychologie findest du auf Insta und TikTok unter Psychologin-Linda Leinweber.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen, danach sind es 4,99 Euro im Monat, jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair, das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur anderthalb, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da? Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.